In der ersten Woche verblühten die Glyzinen und vom Judasbaum und den Pfirsichbäumen fielen die Blüten herab und breiteten auf dem Boden einen rosafarbenen Teppich aus. Dann verschwanden alle Frisien und die Schwertlilien wurden weniger. Und während sich diese davonmachten, blühten die gefüllten Lady Banks-Rosen auf und die stolzen Sommerrosen prunkten mit einem Mal an den Mauern und Spalieren. Gelbes Glück war eine von ihnen, eine wunderschöne Rose. Und wenig später gaben die Tamariske und der Seidelbast ihr Bestes und die Lilien erreichten ihre höchste Höhe. Gegen Ende der Woche warfen die Feigenbäume Schatten, die Pflaumenblüte zeigte sich zwischen den Olivenbäumen, die bescheidenen Weigelien erschienen in ihrem frischen rosa Aufzug und auf den Klippen wucherten Massen von dickblättrigen, sternchenförmigen Blümchen, einige von intensivem Purpur und andere von blassem Zitronengelb. Gegen Ende der Woche kam auch Mr. Wilkins an. Genau wie seine Frau es vorhergesehen hatte. Und wie er ihrem Vorschlag gefolgt war, das hatte beinahe etwas von Begierde an sich, denn er hatte als Antwort auf ihren Brief gar nicht erst einen Brief geschrieben, sondern telegrafiert. Wenn das nicht begierig war. Es drückte, dachte Krümel, das klare Verlangen aus, sich wiederzusehen. Und als sie das glückliche Gesicht seiner Frau beobachtete und sich ihres Wunsches erinnerte, Mälersch müsse auch seine Ferien genießen, sagte sie sich, er müsste schon ein besonderer Dummkopf sein, wenn er seine Zeit damit vergeudete, sich mit jemand anderem abzugeben. Wenn er nicht nett zu ihr ist, wird er zu den Zinnen gebracht und hinuntergestoßen. Denn gegen Ende der Woche waren sie und Mrs. Wilkins füreinander Caroline und Lottie geworden und Freundinnen. Mrs. Wilkins hatte sich immer freundschaftlich verhalten, aber Krümel hatte sich dagegen gesträubt. Sie hatte sich bemüht, vorsichtig zu sein. Aber wie schwierig war es, Mrs. Wilkins gegenüber vorsichtig zu sein? Sie ließ nicht die geringste Vorsicht walten. Sie war derart freimütig und aufgeschlossen, dass Krümel bald selbst schon, noch bevor sie wusste, was sie tat, dieselbe Freimütigkeit zeigte. Und niemand konnte freimütiger sein als Krümel, wenn sie sich dem überließ. Die einzige Schwierigkeit mit Lottie war, dass sie sich beinahe ständig woanders aufhielt. Unmöglich, sie zu fassen, unmöglich, sie festzuhalten, um mit ihr zu reden. Krümels Befürchtungen, sie würde besitzergreifend sein, stellten sich im Nachhinein als lachhaft heraus. Sie hatte nun wirklich nichts Besitzergreifendes. Die einzigen Gelegenheiten, wo man sie sah, waren die beim Abendessen und die Zeit danach. Tagsüber war sie nicht zu sehen, kam immer erst am späten Nachmittag zurück und umwerfend sah sie aus. Ihr Haar steckte voller Moosstückchen und ihre Sommersprossen hatten sich weiter vermehrt. Vielleicht wollte sie sich noch mal richtig austoben, bevor Mellersch ankam. Tat alles, wozu sie Lust hatte, um sich später dann ganz ihm zu widmen, mit ihm fein zurechtgemacht herumzuspazieren. Im Gegensatz zu Mrs. Fischers Vorstellung von Schicklichkeit und selbstverständlich im Gegensatz zu ihr, aber was konnte man anderes von Mrs. Wilkins erwarten, holte sie ihren Mann nicht in Metsago ab, sondern spazierte nur zu der Stelle, an der Beppos Droschke ihn und sein Gepäck auf der Straße von Castagneto absetzen würde. Mrs. Fischer passte Mr. Wilkins' Herkommen nicht, und sie war überzeugt, dass jeder, der Mrs. Wilkins heiraten konnte, zumindest einen Hang zur Unbesonnenheit haben musste. Dennoch, ein Ehemann, wie beschaffen auch immer, sollte ordnungsgemäß abgeholt werden. Mr. Fischer war stets ordnungsgemäß abgeholt worden. Nicht ein einziges Mal in seinem Leben als verheirateter Mann musste er am Bahnhof aufs Abgeholtwerden verzichten, ebenso wenig aufs Hingebracht werden. Diese Regeln, diese Höflichkeiten stärkten die Ehebande und gaben einem Mann das Gefühl, sich darauf verlassen zu können, dass seine Frau immer da war. Immer da zu sein, war das wesentliche Geheimnis einer verheirateten Frau. Was aus Mr. Fischer geworden wäre, wenn sie es versäumt hätte, nach diesem Prinzip zu handeln, wollte sie sich nicht ausmalen. Manches war aus ihm geworden, so wie die Dinge lagen, denn das Eheleben schien, wie viel Umsicht man auch beim Abdichten walten ließ, genügend Schlupflöcher zu haben. Aber Mrs. Wilkins machte sich keinerlei Mühe. Sie stieg nur singend den Hügel hinunter. Mrs. Fisher konnte sie hören und las ihren Mann so beiläufig von der Straße auf, als wäre er ein Knopf. Die drei anderen lagen noch im Bett, denn es war zu früh zum Aufstehen, und hörten sie, wie sie da unter ihren Fenstern den Zickzackweg hinablief, um Mr. Wilkins zu treffen, der mit dem Morgenzug ankam. Und Krümel lächelte, und Rose seufzte, und Mrs. Fisher klingelte und ordnete an, Francesca möge ihr das Frühstück aufs Zimmer bringen. Alle drei frühstückten an diesem Tag auf ihrem Zimmer, getrieben von dem allgemeinen Instinkt, erstmal in Deckung zu gehen. Krümel frühstückte immer im Bett, aber auch sie hatte denselben Instinkt, sich zu verbergen, und während des Frühstücks machte sie Pläne, den Tag über dort zu verbringen, wo sie sich gerade befand. Vielleicht wäre es allerdings an diesem Tag nicht so dringlich wie am nächsten Tag. An diesem Tag wäre Mellersch nach Krümels Einschätzung wohl versorgt. Er wollte bestimmt ein Bad nehmen, und ein Bad zu nehmen in San Salvatore war ein kompliziertes Unterfangen. Ein richtiges Abenteuer. Zumindest ein warmes Bad im Badezimmer. Und es brauchte sehr viel Zeit. Es beanspruchte die Assistenz des ganzen Personals. Domenico und der junge Giuseppe würden sich geduldig mühen, den Patentofen zum Brennen zu bringen, ihn zu drosseln, wenn er zu heftig brannte, den Blasebalg zu betätigen, wenn er auszugehen drohte, ihn wieder anzumachen, wenn er wirklich ausging. Francesca würde beflissen über dem Wasserhahn kauern, um seinen Ausfluss zu regulieren, denn wenn er zu weit aufgedreht war, würde das Wasser sofort kalt. Und wenn er nicht genügend aufgedreht war, würde drinnen der Ofen explodieren und mysteriöserweise das Castello unter Wasser setzen. Costanza und Angela müssten rauf und runter rennen und Eimer mit heißem Wasser aus der Küche holen, um das, was dem Wasserhahn entströmte, noch zu vermehren. Dieses Bad war erst vor kurzem installiert worden und war sogleich Stolz und Schrecken des Personals. Es war ein Patentmodell. Niemand verstand es ganz. Es gab lange, gedruckte Instruktionen an der Wand hinsichtlich seiner korrekten Handhabung, worin der Ausdruck »e pericoloso« wiederholt auftauchte. Als Mrs. Fisher bei ihrer Ankunft sich anschickte, das Badezimmer einzuweihen und diesen Ausdruck entdeckte, kehrte sie schnurstracks in ihr Zimmer zurück und ordnete stattdessen ein Sitzbad an. Und als die anderen herausfanden, was es bedeutete, das Badezimmer zu benutzen, und wie das Personal zögerte, sie dort allein mit dem Ofen zu lassen, und wie Francesca sich ausdrücklich zu gehen weigerte und mit abgekehrtem Rücken den Wasserhahn im Auge behielt, und wie die verbliebenen Dienstboten ängstlich vor der Tür warteten, bis der Badende unversehrt wieder herauskam, ließen sie sich ebenfalls ein Sitzbad auf ihr Zimmer bringen. Mr. Wilkins war jedoch ein Mann und wollte sicherlich ein Vollbad nehmen. Und das, so rechnete sich Krümel aus, würde ihn eine Zeit lang in Anspruch nehmen. Danach würde er auspacken und anschließend, die Nacht hatte er ja im Zug verbracht, wohl bis zum Abend schlafen. So wäre er den ganzen Tag versorgt und würde bis zum Abendessen nicht auf sie losgelassen. Daher kam Krümel zu dem Ergebnis, an diesem Tag wäre sie ziemlich sicher im Garten und stand wie gewöhnlich nach dem Frühstück auf, trödelte wie gewöhnlich beim Anziehen, lauschte aber mit gespitztem Ohr den Geräuschen von Mr. Wilkins' Ankunft, hörte, wie sein Gepäck in Lottis Zimmer auf der anderen Seite des Treppenabsatzes getragen wurde, vernahm seine kultivierte Stimme, mit der er sich als erstes bei Lotti erkundigte, »Geb ich diesem Burschen was?« und mit der er unmittelbar darauf fragte, »Kann ich ein warmes Bad nehmen?« Und Lottis Stimme, die ihm munter versicherte, er brauche diesem Burschen nichts zu geben, es sei der Gärtner, und selbstverständlich könne er ein warmes Bad nehmen. Und bald darauf ertönten auf dem Absatz die vertrauten Laute, die das Herbeischaffen von Brennholz und Wasser verursacht. Laufende Füße, schreiende Stimmen, kurzum, all die Vorbereitungen für ein Bad. Krümel war mit Anziehen fertig und blieb noch am Fenster stehen, wartete, bis sie hören konnte, wie Mr. Wilkins ins Badezimmer ging. Sobald er sicher dort verstaut wäre, würde sie hinaushuschen und sich in ihrem Garten niederlassen und das Forschen nach dem Sinn ihres Lebens wieder aufnehmen. Sie kam mit dem Forschen voran. Das Eindösen war schon viel seltener geworden. und immer mehr neigte sie dazu, das Wort flittrig als richtig für ihre Vergangenheit zu akzeptieren. Sie hatte auch die Befürchtung, mit ihrer Zukunft sehe es schlecht aus. Da. Sie konnte wieder Mr. Wilkins kultivierte Stimme hören. Lottis Tür hatte sich geöffnet und er trat gerade heraus und fragte, wohin es zum Badezimmer gehe. »Da, wo du das Gedränge siehst«, antwortete Lottis Stimme, immer noch munter, wie Krümel erleichtert feststellte. Seine Schritte tappten den Treppenabsatz entlang und Lottis Schritte schienen die Treppe hinunterzusteigen. Dann schien es eine kurze Auseinandersetzung an der Badezimmertür zu geben. Nicht so sehr eine Auseinandersetzung als vielmehr lautes Protestgeschrei auf der einen Seite und nach Krümels Einschätzung wortlose Entschlossenheit, das Bad allein zu nehmen, auf der anderen. Mr. Wilkins konnte kein Italienisch und der Ausdruck "e pericoloso" ließ ihn völlig unbeeindruckt, wenn er ihn überhaupt gelesen hätte, aber natürlich nahm er keinerlei Notiz von dem Gedruckten an der Wand. Er wies mit Bestimmtheit die Dienstboten ab, widersetzte sich Domenico, der bis zuletzt versucht hatte, sich mit Macht durch die Tür zu drängen, und schloss sich ein, wie es sich für einen Mann ziemt, der ein Bad nimmt. Wobei er, als er seine einfachen Vorbereitungen traf, um in die Wanne zu steigen, unparteiisch über das seltsame Verhaltensmuster dieser Fremden, männlich wie weiblich, nachdachte, die offensichtlich während seines Bades bei ihm bleiben wollten. In Finnland, hatte er gehört, waren die weiblichen Einheimischen nicht nur bei solchen Anlässen anwesend, da schrubbten sie dem badefreudigen Reisenden sogar den Rücken. Er hatte allerdings nicht gehört, dass dies auch auf Italien zutraf, das doch irgendwie der Zivilisation viel näher schien, vielleicht weil man dorthin fuhr und nicht nach Finnland. Während Mr. Wilkins unvoreingenommen diesem Gedanken nachhing, und sorgsam Italiens Anspruch auf Zivilisation gegen den Finnlands abwägte, stieg er in die Badewanne und drehte den Wasserhahn zu. Instinktiv drehte er den Hahn zu. Das tat man immer so. In den rot gedruckten Instruktionen freilich gab es einen Paragraphen, der besagte, der Wasserhahn sollte ja nicht zugedreht werden, solange noch Feuer im Ofen brannte. Er sollte aufgedreht bleiben, nicht weit, aber auf, bis das Feuer ganz aus war. Ansonsten, und hier tauchte wieder der Ausdruck "e pericoloso" auf, würde der Ofen in die Luft fliegen. Mr. Wilkins stieg also in die Wanne, drehte den Hahn zu und der Ofen explodierte. Genauso, wie es die Instruktionen verheißen hatten. Glücklicherweise explodierte er nur im Innern, aber er explodierte mit schrecklichem Getöse und Mr. Wilkins sprang mit einem Satz aus der Wanne und stürzte zur Tür. Und nur der Instinkt, der sich aus Jahren des Praktizierens einstellt, ließ ihn dabei nach einem Handtuch greifen. Krümel, die auf dem Weg nach draußen schon auf dem Treppenabsatz stand, hörte die Explosion. Ojemini, schoss es ihr durch den Kopf, als ihr die Instruktionen einfielen. Da geht er hops, unser Mr. Wilkins. Und sie rannte bis zum Anfang der Treppe, um die Dienstboten zu rufen. Und als sie rannte, kam Mr. Wilkins, das Handtuch an sich gepresst, herausgestürzt, und beide rannten ineinander. »Verdammtes Bad«, schrie Mr. Wilkins und hatte vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben die Beherrschung verloren. Er war aber auch völlig durcheinander. Das war ein sich Bekanntmachen. Mr. Wilkins, nur unvollkommen durch sein Handtuch bedeckt, an dessen einem Ende Schultern und Kopf herausschauten und am anderen seine Beine, und Lady Caroline Dester, um deren Bekanntschaft zu machen, er den ganzen Ärger mit seiner Frau heruntergeschluckt hatte und nach Italien gereist war.